es reicht nicht zu schreiben, wir brauchen hier 50 Laptops und überhaupt die Smartboards funktionieren nicht mehr und WLAN wäre auch mal ganz schön. Das ist halt so nicht. Das denkt man sich so, ja. Also das Geld ist da, ruft es doch ab. Aber dessen wirklich habhaft zu werden, ist wirklich eine Herausforderung, an der man auch schier verzweifelt.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schule des Lebens. Mein Name ist Frederik Harcourt. Ich bin Vater von zwei wundervollen Töchtern, Unternehmer und gemeinsam mit meiner Frau Julia Gründer von Cleverly. In diesem Podcast versuche ich zu ergründen, ob Schule unsere Kinder gut auf die Berufswelt von morgen vorbereitet und wie die Schule des Lebens aussehen könnte. Die Frage, wer ich bin, was ich kann und was mich mal beruflich wirklich erfüllt, ist eine sehr individuelle. Wie können wir unsere Kinder dabei unterstützen, dass sie genau das für sich herausfinden? Und welche Rolle könnte die Schule dabei spielen? Darüber spreche ich in jeder Folge mit tollen Gästen und Gästinnen und beleuchte dabei auch, welche Erfahrungen sie mit Schule gemacht haben und wie ihre Vision von der Schule der Zukunft aussieht. Viel Freude bei der heutigen Folge Schule des Lebens. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur heutigen Episode Schule des Lebens. Ich freue mich riesig, denn heute habe ich eine Gästin da. Das könnte nicht besser sein, denn Viola kennt Schule aus eigentlich allen Perspektiven. Viola ist selbst zur Schule gegangen, Viola hat schulpflichtige Kinder und Viola ist Lehrerin. Und insbesondere natürlich den letzten Punkt, den finde ich unglaublich spannend, da mal deine Perspektive zu sehen. Viola, herzlich willkommen zu Schule des Lebens.
Vielen lieben Dank, Frederik, für die Einladung.
Magst du vielleicht eingangs uns ein bisschen erzählen, weil ich habe ja schon, du bist ja facettenreich, also hast viele sozusagen Berührungspunkte mit Schule. Erzähl doch mal ein bisschen, wer bist du und was machst du?
Genau, ich bin Viola, ich bin geborene Berlinerin und habe mittlerweile 4 Kinder. Meine Kinder haben eine große Altersspanne, das heißt, meine Zwillinge sind gerade eingeschult worden im letzten Sommer und meine Tochter geht Richtung Abitur. Ja, dazwischen habe ich noch einen Sohn in der 7. Klasse, also es ist alles, egal welches Geschlecht, welche Erfahrung es da gibt oder welche Altersstufe, alles ist dabei mittlerweile. Und genau, als Lehrerin habe ich 15 Jahre lang gearbeitet an staatlichen Schulen, an englischen Privatschulen, roundabout, was so die Berliner Schullandschaft hergibt. Und ja, wie du sagst, also meine Berührungen mit dem Thema Schule sind allumfassend und sehr facettenreich und immer wieder spannend und neu.
Und sag, Viola, auf was für einer Schulform hast du unterrichtet?
Grundschulbereich, allerdings hoch bis zur 10. Klasse und auch teilweise bei der englischen Privatschule angefangen im Preschool-Bereich, das ist dann wie eine Vorschule, die auch in die Schule integriert ist, also so ab 5 Jahren kannst du sagen. Also einmal so die komplette Bandbreite von Vorschulbeginn bis zum MSA.
Okay, dann lass uns mal vielleicht wirklich ganz hinten anfangen und ein bisschen über deine eigene Schulzeit sprechen. Wenn du dich sozusagen zurückbesinnst, das ist natürlich noch gar nicht sehr lang her bei dir, was sind so sozusagen Momente, an die du dich gerne erinnerst in deiner eigenen Schulzeit oder vielleicht auch Dinge, die dir sozusagen in nicht so gute Erinnerung geblieben sind? Nimm uns da mal ein bisschen auf diese Zeitreise zurück.
Also ich mache diese Zeitreise sehr gerne, weil ich muss dir wirklich sagen, ich habe meine Grundschulzeit geliebt. Ich habe mich da so wohl gefühlt, dass es echt nur, Berliner haben ja 6 Jahre Grundschule, bei mir hat es vielleicht 3-4 Schuljahre gebraucht, bis ich gedacht habe, ich will Lehrerin werden. Mir hat das so einen Spaß gemacht, also ich war auch wirklich immer eine gute Schülerin, ohne zu streben, also in der Grundschule, hat sich dann auf dem Gymnasium etwas korrigiert, um es mal so zu sagen. Aber das fiel mir leicht, hat mir Spaß gemacht und das war von Anfang an mein Steckenpferd. Also ich bin keine von denen, die irgendwie in dieses Studium geschlittert ist, weil sie dachte, oh, das gibt viele Ferien oder ist easy, sondern das war immer, immer mein Herzenswunsch, eben weil ich mich in der Grundschule so wohl gefühlt habe. Sei es jetzt so die jahreszeitlichen Feste oder wenn Weihnachten kam, die ganze Atmosphäre war für mich so kuschelig und angenehm, dass ich gedacht habe, das möchte ich weiter erleben und auch weitergeben, dieses Gefühl an andere Kinder, die nach mir kommen. Also das war durchweg positiv besetzt, Grundschule.
Das heißt, du wusstest schon wirklich, dieser Berufswunsch Lehrerin, der hat sich bei dir schon in der Grundschulzeit entwickelt?
Ja, absolut, definitiv. Und ich bin nie davon abgegangen. Ich hatte eine Phase, wo noch so die Tierärztin irgendwie in meinem Kopf war. Dann hatte ich damals einen Dackel, der irgendwie eine Spritze von mir kriegen sollte und das ist komplett nach hinten losgegangen, also als ich dann so 14, 15 war und dann dachte ich, nee, also das, wir lassen das jetzt, ich mache das mit dem Grundschulstudium, mit dem Pädagogikstudium und das habe ich nie bereut. Also ich bin straight den Weg ab meiner Vision vierte Klasse gegangen und ja, wie gesagt, nie bereut, ein super Job eigentlich und so sollte es eigentlich nach Möglichkeit sein, denke ich mal, wenn man sich für den Beruf entscheidet.
Lass mich da nochmal tiefer gehen. Sozusagen die junge Viola, die gesagt hat, ich möchte Lehrerin werden. Mhm. Und dann natürlich auch eine gewisse Vorstellung vom Lehrerberuf hatte und vielleicht ja auch ein bisschen romantische Vorstellung. Weiß ich nicht. Wie war das dann sozusagen im Vergleich zum Lehrer-Lehrerinnen-Alltag? Also sozusagen, wie hast du Schule denn aus der Perspektive als Lehrerin erlebt?
Sagen wir mal so, die teilweise auch romantischen Aspekte, wie du sagst, die ich im Kopf hatte, die haben sich durchaus bestätigt. Also mir ist immer so eine emotionale Beziehung zu den Kindern ganz, ganz wichtig gewesen, weil die Emotionen sind ja einfach das, was Schule ausmacht. Ne? Also das Wort Schule ist ja halt die Emotion par excellence. Du kannst es nicht sagen, ohne dass jemand irgendwie reagiert, egal ob positiv oder negativ, aber die Emotionen kommen garantiert. Und das war toll. Also das ist das, was ich an dem Beruf auch so liebe, dass du die Beziehung haben kannst, dass du auch die Grundschulkinder mal knuddeln kannst. Du kriegst so unglaublich viel zurück, wenn du bereit bist zu geben. Ja, also das ist so viel mehr als dieser reine Unterricht, den man dann studiert an der Uni oder im Referendariat beigebracht kriegt. Das ist wichtig und richtig, aber letztlich für mich ist immer die Basis diese persönliche Beziehung, die ich auch sehr gepflegt habe und die mich auch immer sehr belohnt hat. Ja, auch bei den anderen Sachen, die mir nicht gefallen haben im Studium und im Job, die mich darüber hinweg haben sehen lassen. Und das ist der Kern, weshalb ich diesen Beruf einfach immer sehr liebe.
Weißt du, was mir daran so unglaublich gut gefällt, Viola? Dass du jetzt wirklich wie eine Botschafterin im Grunde genommen für den Lehrerberuf sozusagen jetzt für mich wirkst. Und ich finde das toll, weil ich glaube, wir brauchen viel mehr engagierte Lehrer und Lehrerinnen. Und wir brauchen auch mehr Menschen wie du, die sagen, der Lehrerberuf ist was Tolles. Weil für mein Gefühl ist, wenn man die Zeitung aufschlägt und dann gerade immer auch zum Thema Digitalisierung und wie ist die Schule, dann hat man immer so ein bisschen das Gefühl, alles ist sehr mies und die Lehrer und Lehrerinnen machen alle einen miesen Job. Und das ist natürlich nicht sehr motivierend, um diesen Einstieg dann zu finden. Umso schöner finde ich es, dass du im Grunde genommen da so eine große Lanze brichst, auch für das, was es in dir gemacht hat und dir auch bedeutet hat, Lehrerin zu sein. Das finde ich richtig klasse. Lass mich nochmal so eine Zusatzfrage stellen in diese Richtung. Du hast ja gesagt, insbesondere sozusagen der Austausch mit den Kindern und wie du das nennst, das Knuddeln und sozusagen diese diese Verbindung, die du auch aufbauen konntest. Jetzt stelle ich mir aber das trotz alledem ja schwierig vor, in recht großen Klassenverbänden mit auch sehr unterschiedlichen Kindern, wie sie ja in der Grundschule sind, weil alle sind zusammen. Hast du das dennoch für dich hinbekommen, sozusagen diese Mischung aus, denen ja trotzdem eine Menge beibringen müssen, großen Klassenverband habend und trotzdem, und so fühlt sich das für mich an, so ein bisschen auf die individuelle, auf die Kids im Einzelnen eingehen. Wie klappt das eigentlich in der Praxis?
Das ist natürlich mit die größte Herausforderung, der sich jeder Lehrerin, Lehrer täglich stellen muss. Ne? Also du weißt, du möchtest jedes Kind individuell fördern. Du kennst auch von deinen rund 28 Kindern, du weißt, welche Stärken und Schwächen sie haben. Aber da scheitert man leider oft am Alltag, weil du als Einzelperson es nicht realistisch hinbekommen kannst, jede von 6 Unterrichtsstunden für jedes Kind individuell auszubereiten. Das geht nicht. Und das ist oft auch frustrierend. Das ist wiederum etwas, wo der große Frust in dem Beruf einsetzt. Ne? Das ist was gefordert wird, was auch richtig ist, aber dann muss es auch mehr Personal geben, mehr Unterstützung, dass man diese Vision, die man als Lehrer auch hat, wirklich auch umsetzen kann. Das ist schwierig, aber trotzdem bin ich der Meinung, wenn du es grundlegend schaffst, als Lehrer eine positive Beziehung zu den Schülern aufzubauen, und das kommt ja auch bei jedem Kind anders an, aber sie merken, du magst sie gerne, du bist gerne mit ihnen zusammen, du arbeitest gerne mit ihnen. Wie sie dir begegnen, ist ihre ganz individuelle Entscheidung. Da muss auch nicht jeder immer zu mir kommen und mir nahe sein, alles gut. Aber ganz viel überträgt sich dadurch auch auf das Fach, was du unterrichtest. Das sind ganz viele Einstellungen, so oh, Englisch, also ich habe immer Englisch-Deutsch-Sachunterricht hauptsächlich unterrichtet. Ich mag Englisch total gerne oder Englisch macht Spaß. Ne? Kennen wir alle. Wir hatten auch Lehrer, die haben uns die Fächer verdorben. Ja, da kann das Fach dann aber eigentlich nichts dafür, sondern das sind unsere Gedanken, die wir oder Empfindungen auch, Emotionen, die wir rund um die Lehrer da in uns stecken haben. Und das ist was, das kannst du auch, diese Vibes, sage ich mal, diese Einstellung kannst du auch bei 28 Kindern täglich vermitteln. Das geht, weil das untergründig mitschwingt und das nehmen die Kinder mit. Und wenn dann mal nicht alle optimal inhaltlich gefördert werden, dann kannst du darauf bauen, dass du einen Samen gesät hast für dieses Fach, dass du einen Grundstein gelegt hast, auf dem die Kinder später aufbauen und anknüpfen können.
Oh, so toll, Viola. lass uns nochmal sozusagen eine andere Einflugschneise nehmen. Für mein Dafürhalten sollte Schule und über die gesamte Schulzeit hinweg hat Schule die Aufgabe, unsere Kinder aufs Leben vorzubereiten. Parallel zu dem, dass das natürlich auch die Aufgabe der Eltern ist. Aber wenn wir jetzt auf das Thema Bildung schauen und insbesondere natürlich vorbereiten aufs Berufsleben, dann ist das schon sehr sozusagen für mein Dafürhalten im Kern eine Aufgabe der Schule. Würdest du sagen, dass Schule diesem Auftrag der richtigen Vorbereitung aufs Leben, Berufsleben, auch so wie das heute ist, gerecht wird oder nicht?
Ganz klare Antwort, nein. Also ich kann dir zum Beispiel sagen, wir hatten gerade vor ein paar Tagen Diskussionen beim Abendbrottisch. Meine Tochter ist, wie gesagt, knapp 17, macht in einem Jahr dann Abitur, ist jetzt in der 11. Klasse, zweites Halbjahr. Und die sagte gerade dann zu mir, Mama, ich weiß zum einen nicht, was ich beruflich machen soll und ich weiß auch nicht, wenn ich mal ausziehe, wie ist denn das so mit Steuern oder so, das müsst ihr mir mal irgendwie erklären. Ich weiß nicht, wie man eine Miete zahlt und ich verstehe nicht. Die bringen mir allen möglichen Quatsch in der Schule bei, aber das sagt mir keiner. Irgendwann soll ich dann gehen und ich weiß aber nicht, wie ich dann eigentlich weiterleben soll. Und dann habe ich ihr gesagt, ich verstehe dich, ich finde das auch eine Katastrophe. Ich sage dir dazu nur eins, genau die gleiche Frage habe ich vor 30 Jahren meinem Vater auch gestellt. Wie mache ich das? Wie lege ich irgendwelche Ordner mit Bankauszügen oder was auch immer an? Nein, die Schule versagt an der Stelle leider sehr. Das muss man ganz deutlich sagen. Das ist viel zu wenig Lebenspraxis, die da vermittelt wird, wo die Kinder dann auch aufmerksam wären, wo sie eigentlich danach lechzen, da mal Infos zu bekommen. Nein, das fehlt viel, viel, viel zu sehr nach wie vor, leider.
Und wo würdest du, nehmen wir mal an, du sozusagen, ich würde dir einen Zauberstab geben und mit dem könntest du sozusagen abracadabra an 3-4 Stellen ansetzen und echte Änderungen herbeizaubern. Wir wissen, wie schwer das ist in auch unserem föderalen Bildungssystem und so weiter. Aber wenn du diese Zauberkraft hättest, wo würdest du als erstes ansetzen, um diesen Punkt, über den wir gerade gesprochen haben, ein bisschen zu verbessern?
Für mein Empfinden ist das eigentlich nicht so schwer, denn die Unterrichtszeit ist ja da. Und wenn ich teilweise sehe in den Fächern, was vermittelt wird, wo ich mich auch damals als Schülerin und heute als Lehrerin und Mutter frage, was soll das? Also wofür braucht das Kind das? Ja, wenn es jetzt nicht gerade spezialisiert in irgendeine Mathematikstudium-Richtung gehen will oder andere Sachen, ich denke, da könnte man durchaus Inhalte kürzen, die die Kinder nicht vermissen werden und diese Zeit weitaus effizienter nutzen, um sie wirklich lebensfit zu machen. Zeit ist da, also, aber ist nicht immer optimal investiert.
Also für mein Dafürhalten, glaube ich, Viola, würde es unserem Schulsystem auch gut tun, einfach mal sozusagen innezuhalten und zu gucken, was lehren wir eigentlich und wie lehren wir, insbesondere dann hinten raus. Und ist das tatsächlich zielführend für das, was die Kinder erwartet in dem Moment, wenn sie ins Leben, ins Berufsleben entlassen werden? Genauso wie du gesagt hast, ich höre das immer wieder, das Thema so Haushaltsführung im klassischen Sinne, Mietvertrag, Finanzen, Versicherung, also alles, was man dann sozusagen braucht in dem Moment, wenn es losgeht oder wenn man flügge wird und rausgeht, das sind so Themen. Ich glaube aber auch die ganzen emotionalen Themen, weil nicht alle haben das Glück, so eine Lehrerin wie dich zu haben, die das sozusagen, auch wenn das nicht Teil des Lehrplans ist, unterschwellig trotzdem sozusagen transportiert und empfängt und sendet. Aber Emotionen, Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung, diese ganzen Sachen sind ja entscheidend. Wir reden über Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und die werden einfach aus dem Lehrplan ausgeblendet. Ja? Und ich glaube, ich hatte Detlef Soest hier, der hat gesagt, wenn man nur ab der 10. Klasse irgendwie einmal die Woche eine Stunde Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein als Fach hätte und darüber sprechen würde, wie würden die Kinder anders in die Welt hinausgehen? Ich glaube, ja, da gibt es so viel Potenzial da auch.
Das Potenzial ist definitiv da, weil ich weiß, die Kinder, auch wenn sie in dem Alter so als Teenies manchmal desinteressiert wirken oder so irgendwie alles zu anstrengend, das ist das, was sie wirklich interessiert, ja, wo sie aufmerksam werden, wo sie den Bedarf auch ganz klar haben. Und das ist das, was ich meinte. Ich sehe da, dass man locker eine Stunde in der Woche freimachen könnte für andere Inhalte, die weitaus relevanter sind als die rein fachlichen.
Und die vielleicht auch, Viola, ich erinnere mich immer gerne an meine 11., 12., 13. Klasse. Ich habe in Hessen Abitur gemacht. Ich wusste sehr früh, dass Naturwissenschaften nicht mein Ding sind und musste trotzdem bis zum bitteren Ende Mathe und Physik da durchziehen.
Ich auch.
Da hab ich gelitten und hat aber auch mein Sitznachbar, der hervorragend in dem Fach war, gelitten, weil beide konnten sozusagen von diesem Unterricht nicht wirklich profitieren. Und in der Zeit hätte ich so gerne was anderes gemacht, aber ging halt nicht. Ja,
absolut.
Lass uns nochmal, ich habe vor einer Woche eine für mich sehr schockierende, aber am Ende leider des Tages auch nicht sehr überraschende Zahl gelesen. Lass uns mal noch ein bisschen über das Thema Digitalisierung und digitale Bildung sprechen, auch im Rahmen logischerweise von Schule. Ich habe die Zahl gelesen, dass es gab ja den Digitalpakt Schule, in dem sozusagen der Staat den Schulen Geldern zur Verfügung gestellt hat, um digitaler zu werden. Und da habe ich gelesen, dass eine halbe Milliarde wurde zur Verfügung gestellt für das Thema Infrastruktur. So im weitesten Sinne, also Computer und solche Geschichten. Und von diesen 500 Millionen Euro wurden bis vorletzte Woche 9.000 Euro abgerufen. So, das heißt, ein Bruchteil von dem, was eigentlich zur Verfügung stand. Jetzt, die du ja selbst Teil des Schulsystems warst und auch Lehrerin warst, wieso glaubst du, dass allein das zur Verfügung stellen von Mitteln am Ende doch nicht ausreicht, um unsere Schulen digitaler zu machen? Weil irgendwo scheint es doch da ein Problem zu geben.
Für mein Empfinden ist es zum einen ganz wesentlicher Punkt, der auch viel zu wenig kommuniziert wird. Das klingt natürlich immer super, diese Summen, wo du denkst, naja, das müsste ja wirklich jetzt mal vorangehen und wo ist das Problem und jetzt kauft und macht. Wenn du einen Antrag als Schulleiter siehst oder auch als Lehrer, um diese Fördermittel zu beantragen, kann ich dir nur sagen, dass das mehrere Stunden Arbeit umfasst. Locker. Ja, also bis du wirklich Gelder bewilligt kriegst, musst du einen enormen Willen und Durchhaltevermögen beweisen, weil diese Anträge in Richtung Absurdistan gehen. Ja, also es reicht nicht zu schreiben, wir brauchen hier 50 Laptops und überhaupt die Smartboards funktionieren nicht mehr und WLAN wäre auch mal ganz schön. Das ist halt so nicht. Das denkt man sich so. Ja, also das Geld ist da, ruft es doch ab. Aber dessen wirklich habhaft zu werden, ist wirklich eine Herausforderung, an der man auch schier verzweifeln kann, muss man ganz klar sagen. Da müssten die Anträge, diese Formulare viel, viel einfacher werden und die Gelder viel einfacher fließen. Und das Thema außerdem, das muss ich noch dazu sagen, du kannst die Sachen kaufen und an der Schule haben. Du brauchst dann aber auch jemanden, der sich darum kümmert. Und aus meiner Erfahrung, wir hatten, und so kenne ich das von ganz vielen anderen Kollegen, wir hatten im Kollegium einen Kollegen, der hat auf seine volle Stelle 2 Stunden Ermäßigung bekommen, 2 Stunden, um also sich um die IT der Schule zu kümmern. Das kann nicht klappen. Das heißt in der Übersetzung, wenn ich als Lehrerin in den Computerraum gehe mit den Kindern, haben wir 2 Themen. Erstens hast du ein räumliches Thema, in dem einen stehen 14 und in dem anderen stehen 14. Die Kinder sind schon so, yay, sie kann nicht in beiden Räumen gleichzeitig sein. Du rennst also nur hin und her. Wenn du jetzt wirklich mal von 28 Kindern ausgehst und von 14 Computern in einem Raum funktionieren dann ungefähr 8. Ja, dann kannst du wieder dem Kollegen Bescheid sagen, der kommt aber überhaupt nicht hinterher bis zur nächsten Woche, wo du wieder dran wärst, weil der nämlich noch die ganzen anderen Smartboards repariert oder irgendwas macht. Also das ist, da fehlt es einfach auch an Expertise dann an der Schule und Verfügbarkeiten, um wirklich Unterstützung mit den Geräten zu bekommen.
Ich, total richtiger Punkt, Viola, und ich mag da eigentlich den Vergleich zwischen Schule und einem Unternehmen. Stellen wir uns mal vor, ist ein Unternehmen in der freien Wirtschaft und da kommen jetzt sozusagen Arbeitgeber hin und da sind schon Arbeitgeber. Da ist doch die Grundvoraussetzung, wenn ich wo einen Job neu anfange, dann kriege ich natürlich einen Computer gestellt, dann ist WLAN im Büro, dann habe ich die Tools, die ich brauche zu kommunizieren, dann habe ich, das ist alles, das sozusagen, das wird gewährleistet, dass das da ist und auf der Basis kann ich dann meinen Job machen und der Job ist dann vielleicht digitale Themen zu unterrichten, aber diese Grundinfrastruktur, dass die da ist und läuft, das würde in keinem Wirtschaftsunternehmen erwartet werden, dass das die Mitarbeiter so mitmachen, sondern dann gibt es natürlich Leute, deren Job das ist. Und ich glaube, das ist schon mal der erste Punkt, dass wir von unseren Lehrerinnen und Lehrern nicht erwarten können, dass die für Infrastrukturthemen verantwortlich sind, weil die im Kern was anderes zu tun haben. Punkt, ja. Und das ist die eine Geschichte, glaube ich. Und die andere Geschichte ist natürlich, dass wir dann auch in der Ausbildung unserer Lehrer und Lehrerinnen das Thema Digitalität und digitale Bildung dann natürlich auch weiter forcieren müssen. Das steht außer Frage, ja. Aber wenn du dir überlegst, nur 36% der deutschen Schulen, genau wie du eben gerade gesagt hast, verfügen überhaupt über ein WLAN. Und dann kommt ja sozusagen noch das nächste Thema der Bildungsungerechtigkeit dazu. Das heißt, zumeist sind dann Kinder, die aus armen Schichten kommen, haben auch schon zu Hause keinen Zugang zum Internet und haben das dann auch in der Schule nicht. Und das sind so Themen, wo man sagt, das kann eigentlich nicht sein, dass in 2022 wir immer noch über solche Sachen diskutieren müssen und dann bisweilen sogar zu den Lehrern zeigen und sagen, seid ihr denn zu dumm, einfach das Geld abzurufen? Also bin ich total bei dir. Ja, ich glaube, das ist eben nicht die Lösung.
Also das ist wirklich auch ein Thema, über das ich mich massiv aufregen kann, weil das ist nämlich genau das, was viel zu wenig in der Öffentlichkeit oder auch den Eltern halt einfach bewusst ist. Ja, was es für grobe Missstände und man kann es nicht anders nennen, an den Schulen gibt, weil genau wie du sagst, natürlich denken die Leute, hey, ihr habt doch da Internet und Computer. Ja, aber es ist ganz oft vor Ort nicht der Fall. Also wir bewegen uns da noch in einer, Steinzeit, sagen wir sind bis zum Mittelalter jetzt gekommen in der Schule mit der Digitalisierung und das kann nicht sein, weil jeden Tag, den wir verplempern, das sind einfach das ist unsere Zukunft. Ja, also was wollen wir denn von denen erwarten, wenn wir es ihnen nicht beibringen? Und natürlich können wir so nicht alle Kinder mitnehmen, weil es ist, wie du sagst, die Defizite, die Schule hat, die kann ich zu Hause auffangen, die können andere Eltern auffangen und andere können es nicht. Und die Kinder haben den Zugang nicht und somit bleiben ihnen viele Chancen verbaut. Und das sind Ungerechtigkeiten, die eigentlich für mein Empfinden relativ leicht zu beheben wären, nämlich wenn die Gelder leichter fließen würden, wenn sie gut verteilt würden, klug verteilt. Aber so ist es ein vor sich hin Gestolper und irgendwie Durchgewurstel, was uns für mein Empfinden auch irgendwann auf die Füße fallen wird.
Ich habe noch einen Punkt, wo ich gerne deinen Insight sozusagen zu hätte. Ich habe das Gefühl, dass Schule und unser Bildungssystem und dann am Ende auch das föderalistische Bildungssystem sehr hierarchisch ist, dass die Schulen und insbesondere natürlich nochmal die Lehrer an den einzelnen Schulen gar nicht so viel auch selbst entscheiden können, sondern dass das eigentlich runter diktiert wird von den Kultusministerien runter dann sozusagen auf die Schulen und das, was dann da gemacht werden soll, das muss dann irgendwie gemacht werden. Aber ich würde für mein Dafürhalten auch tatsächlich, ich glaube, jede Schule weiß auch am besten, was sie braucht und wäre sehr dafür, sozusagen auch die Eigenständigkeit der Schulen sozusagen das zu unterstützen. Wie guckst du da drauf?
Ich sehe das genauso wie du und ich denke, das ist eins der größten Hemmnisse, die wir eigentlich haben, dass diese Eigenverantwortung nicht gegeben wird. Aber ich sehe das immer wieder in Berlin, die Schulverwaltung, die verwalten sich in großen Teilen selber. Ja, also da wird jeden Tag, kannst du damit in deinem Fach mit irgendeiner Verordnung rechnen, möchte gar nicht wissen, wie das bei einer Schulleitung aussieht, die musst du alle lesen, die musst du prinzipiell umsetzen dann auch, weil du dem verpflichtet bist. Und kommst durch dieses Ganze drumherum oft gar nicht zu deinem Kerngeschäft, nämlich einem guten Unterricht. Und das ist eine Katastrophe, weil einfach viele Sachen auch so unnötig sind und weil da auch in den Lehrern ist so viel Potenzial und gibt so viele gute Lehrer, die was bewirken wollen, wirklich mit Dynamik da sind. Und oftmals hast du schon das Gefühl, dass dir das als Lehrer auch kaputt gemacht wird, weil diese Eigeninitiative gar nicht gewollt ist, ja, sondern weil du halt einfach dann Befehlsempfänger bist und du kannst dann in deinem kleinen Rahmen, sprich in deinem Unterricht oder in deiner Klasse walten, aber Raum für große Ideen, Visionen, Perspektiven ist jetzt nicht so wirklich da gegeben. Gefördert wird es definitiv nicht.
Viola, wir sind schon am Ende der Zeit angekommen. Das ging wie im Fluge mit
dir.
Ich hab Lust auf eine Fortsetzung, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, es gibt noch so viel, über das wir noch nicht gesprochen haben. Zum Ende einer jeden Folge stelle ich meinen Gästen immer die gleiche Frage, so auch dir heute. Wenn du vor allen Schulen Plakate aufhängen könntest, die natürlich dann von den Schülern und Schülerinnen und Lehrer und Lehrerinnen gesehen werden, was würde auf diesem Plakat draufstehen?
Da würde draufstehen, was zu meiner Einschulungsfeier da stand und was sich seitdem in mein Gehirn eingemartert hat. Da stand so ein bemaltes Laken mit den Worten: Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Und das ist eigentlich der Kern des Ganzen. Ja, wir lernen nicht für die Schule, nicht nur für ein Zeugnisblatt, sondern wir sollten zumindest lernen fürs Leben. Und da liegt natürlich auch so ein bisschen die Krux begraben, denn dafür muss sich Schule auch ändern. Dafür müssen sich Verwaltungsstrukturen, Unterrichtsinhalte ändern. Aber dieser Gedanke, dass wir nicht für die Schule lernen, auch für viele Eltern, dass es nicht nur um die guten Leistungen in dem Moment geht, sondern dass es wirklich ein lebenslanges Lernen ist, wofür da der Grundstein gelegt wird, das finde ich absolut wichtig.
Oh, Viola, das waren wundervolle Schlussworte. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass du heute bei mir zu Gast warst. Das war eine richtig tolle Sendung. Du hast eine Lanze gebrochen für den Lehrerberuf, ganz viel Werbung dafür gemacht. Ich glaube, auch ganz viele Eltern, die es jetzt schauen werden, werden sich sagen, ach, so eine Lehrerin hätte ich auch gerne für meine Tochter, für meinen Sohn. Also insofern danke, dass du uns da diesen Einblick gegeben hast. Mir große Freude bereitet, liebe Viola, und ich bin mir sicher, wir werden uns bei anderer Stelle nochmal sozusagen auf dem Thema weiter austauschen. Danke, dass du dabei warst.
Sehr gerne. Vielen Dank, Frederik. Hat Spaß gemacht.
Ciao, Viola.
Tschüss.